NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
3. November 1971. In der Bundesrepublik werden die ersten Organspendeausweise ausgegeben.
Du bekommst alles von mir. Ich auch von dir?
Ja, sie sind auch gemeint. Die Schauspieler Til Schweiger und Matthias Schweighöfer fragten uns so kürzlich in einer Plakatkampagne des Deutschen Herzzentrums. Die beiden geben uns ihr Herz, wenn es sein muss, zumindest in der Werbung. Und was geben sie?
Gebraucht werden Nieren, Leber, Herz und Lunge. Aber auch die Hornhaut ihrer Augen, Gehörknöchelchen, Herzklappen, Sehnen, Knochenmark und Gewebe. Es gibt viele Teile ihres Körpers, die kranken Menschen helfen könnten.
Sie werden ja ganz stark angerufen, Organspender oder Organspenderin zu werden. Überall im öffentlichen Raum findet man Werbung für Organspende. Und die Werbung über Organspende spricht eine ganz deutliche Sprache. Organspenden ist die richtige Haltung.
Und ein Organspendeausweis die richtige Entscheidung, singt Hip-Hopper Bo Flower in einem Song der Techniker Krankenkasse. Heute vor 40 Jahren wurden in Deutschland die ersten Organspendeausweise verteilt. Doch diese kleinen orange-blauen Pappkarten, die Leben schenken sollen, haben bis heute die wenigsten in der Tasche.
Nein, ich weiß nicht, das sind meine Organe und ich denke, die müsste ich nicht abgeben.
Nein, noch nicht. Habe aber mit meiner Frau besprochen, dass wir einen machen werden, und zwar beide, ja.
Ja, ich habe einen Organspendeausweis schon seit mehreren Jahren. Es kann jeder mal in die Situation kommen, dass einem irgendwas fehlt. Wenn ich tot bin, ist mir das egal.
Nein, vielleicht später.
Nein, bisschen hin und her gerissen. Ich bin mir da nicht so ganz so sicher, was man heute hier in Deutschland mit Organen macht. Heikles Thema.
Es hatte ein armer Mann 12 Kinder. Und als nun das 13. zur Welt kam, wusste er sich in seiner Not nicht zu helfen und wollte den ersten, der ihm begegnete, zum Gevatter bitten. Da kam der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten und sprach: Nimm mich zu Gevatter. Der Mann fragte: Wer bist du? Ich bin der Tod, der alle gleich macht.
Nicht Gott, nicht Geld, der Tod macht alle Menschen gleich. Zumindest in dem Märchen der Gebrüder Grimm vom Gevatter Tod, der die Kindspatenschaft übernimmt. Doch der echte Tod ist längst kein Gleichmacher mehr. Die moderne Intensivmedizin hat unterschiedliche Tode hervorgebracht. Lange Zeit kannten wir nur einen Tod, den Herzstillstand. Wann genau der Mensch starb, war nicht wichtig. Man wusste irgendwann, er ist tot. Diese allgemeine Gewissheit änderte sich mit neuen technischen Möglichkeiten. Vor allem die künstliche Beatmung verschob Grenzen, sagt Professor Eckart Nagel, ärztlicher Leiter des Uniklinikums Essen.
Wann kann man eigentlich zum Beispiel eine Beatmung abstellen? Mit welcher Begründung kann man das tun?
Mit der modernen Intensivmedizin hat sich der Übergang vom Leben zum Tod verändert. Ein stilles Herz kann wiederbelebt werden und die künstliche Beatmung hat Tote mit schlagendem Herzen geschaffen. Hirntote.
Die Definition des Hirntodes in Deutschland richtet sich ja nach der Stellungnahme der Bundesärztekammer. Hier gibt es eine sogenannte Richtlinie. Richtlinien sind verbindliche Vorgaben, die die Bundesärztekammer für alle Ärztinnen und Ärzte in Deutschland macht. Hier ist festgelegt, dass der Ausfall sämtlicher Hirnfunktionen die Grundvoraussetzung für die Feststellung des Hirntodes ist. Das heißt also, vom Hirnstamm bis zur Großhirnrinde müssen alle Funktionen des Gehirns erloschen sein. Dann ist der Hirntod eingetreten.
Nun trug es sich zu, dass der König erkrankte. Der Arzt ward berufen und wie er zu dem Bette trat, so stand der Tod zu den Füßen des Kranken und da war für ihn kein Kraut mehr gewachsen. Wenn ich doch einmal den Tod überlisten könnte, dachte der Arzt. Er fasste also den Kranken und legte ihn verkehrt, sodass der Tod zu Häupten desselben zu stehen kam. Und der König erholte sich und war wieder gesund.
Gevatter Tod hat mit seiner Diagnose nicht immer recht. Im Märchen wird er vom Arzt überlistet. Im echten Leben auch, jedenfalls was den Hirntod betrifft. Denn der Hirntod ist der einzige Tod, der Leben schenken kann. Er ist die Voraussetzung für eine Organtransplantation. Ein sonniger Wintertag in den Schweizer Bergen. Bei seiner letzten Abfahrt hat der 16-jährige Lorenz einen schweren Skiunfall und liegt im Koma.
Und als wir im Krankenhaus ankamen, habe ich eigentlich nur verstanden, muss ich sagen, das ging in französischer Sprache, erlebt. Und von da an habe ich mich daran geklammert, erlebt. Er sieht ja ganz unverletzt aus und habe eigentlich nur das eine glauben können, dass er auch die Augen wieder aufmacht.
Stattdessen sagt man den Eltern ein paar Stunden später, ihr Sohn sei tot.
Obwohl sich an unserem Sohn nichts verändert hatte. Er wurde ja gepflegt, er wurde gebettet. Seine volle Urinflasche wurde gewechselt, er bekam Medikamente.
Für jemanden, der noch nie einen hirntoten Menschen erfahren hat, sozusagen gespürt hat, ist es ausgeschlossen, festzustellen, was zwischen der Situation vor der Feststellung des Hirntodes und nach der Feststellung des Hirntodes eigentlich passiert ist.
Erklärt Professor Eckart Nagel, langjähriger Leiter eines der 50 Transplantationszentren in Deutschland und Mitglied im Deutschen Ethikrat. Hirntote sehen aus wie Lebende. Das irritiert Laien und Fachleute. Die Soziologin Mona Mutter-Käf von der Universität Duisburg.
Irritationen kommen daher, weil wir im Prinzip keine Vorstellung haben, naturgemäß, was mit uns passiert, wenn wir sterben. Und dass wir da einfach starke Vorbehalte haben. Da gibt es einfach viel zu viele ungeklärte Fragen, als dass man da einfach jetzt sagen könnte, ich finde das nur gut.
Die Eltern des verunglückten Lorenz wurden direkt nach der Diagnose Hirntod von den Ärzten gefragt, ob sie die Organe ihres Sohnes spenden wollen. Am nächsten Tag gaben sie ihre Zustimmung. Auch fast 20 Jahre danach spürt Gisela Meyer schmerzhaft ihre Zweifel.
Ich habe mein Kind im Sterben im Stich gelassen. Ich habe keinen Moment daran gedacht, dass es tot sein könnte. Dann sagen die Ärzte einem ja, unsere Wahrnehmung ist falsch. Aber wir nehmen wahr, was wahr ist. Das ist ein lebender Mensch.
Apparate halten die Körper warm, durchblutet, der Atem fließt, das Herz schlägt. Das macht diese Toten erst zu idealen Organspendern, erklärt Stefan Sahm, Medizinethiker und Leiter des Kettler Krankenhauses in Offenbach.
Wenn es die Transplantationsmedizin nicht gäbe, würde sich die Frage in dieser Form nicht stellen. Ich habe ja ständig mit Schwerkranken und Menschen im Angesicht des Todes zu tun und wir stellen natürlich den Tod fest, aber es ist ein Prozess und es ist eine Illusion, dies an einem Zeitpunkt alleine festzumachen. Wir sehen uns nur genötigt dazu, weil wir die Organe wollen. Das heißt, wir wollen tote Spender haben, die aber noch möglichst lebendig sind, damit ihre Organe erhalten sind.
In seinen Diagnosevorschriften definierte der Wissenschaftliche Beirat der Bundesärztekammer 1991:
Hirntod ist der Zustand des irreversiblen Erloschenseins der Gesamtfunktion des Großhirns, des Kleinhirns und des Hirnstamms bei einer durch kontrollierte Beatmung künstlich noch aufrechterhaltenen Herz-Kreislauf-Funktion. Mit dem Hirntod ist naturwissenschaftlich-medizinisch der Tod des Menschen festgestellt.
Diese Richtlinien liegen unserem Transplantationsgesetz von 1997 zugrunde. Es regelt seither die Organspende im Rahmen einer erweiterten Zustimmungslösung. Das bedeutet, Spender ist, wer zu Lebzeiten mit einem Spenderausweis oder einem anderen Dokument seine Zustimmung gegeben hat. Oder wenn im Falle eines Hirntodes Angehörige sich für die Spende entscheiden. Die Mutter von Lorenz Meyer empfindet noch heute die Situation als Zumutung.
Dann steht aber im Raum unausgesprochen, wenn du jetzt hier nicht einwilligst, dann kommen ja andere Menschen auch in die Situation. Du kriegst also praktisch den Tod anderer aufgebürdet, wenn du dich jetzt nicht dafür entscheidest.
Die Politik will uns Bürger jetzt alle in die Entscheidungspflicht nehmen. Denn nach einer Umfrage der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung stimmten 75% generell der Organspende zu, aber nur etwa 25% haben auch einen Spenderausweis. Darauf kann man übrigens auch ein Nein ankreuzen. Doch in der öffentlichen Diskussion kommt ein begründetes Nein zur Organspende kaum vor, kritisiert die Soziologin Mona Mutter-Käf.
Was ich beklage ist, wir haben sozusagen keine Aufklärung über Organspende. Also die Deutsche Stiftung Organtransplantation, die hat seit 2008 tatsächlich die Aufgabe, über Organspende aufzuklären. Und in einem Jahresbericht schreibt sie, dass sie darunter versteht, für die gesellschaftliche Akzeptanz der Organspende zu werben.
Werbung ist keine Aufklärung. Die Mitarbeiter der Stiftung begleiten in den Krankenhäusern die Angehörigengespräche, Schulungen der Ärzte und organisieren die gesamte Logistik vom Spender zum Empfänger. Den Empfänger wählt die Stiftung Eurotransplant im niederländischen Leiden nach Dringlichkeit und Erfolgsaussicht aus. Beide Stiftungen finanzieren ihre Kosten über Fallpauschalen mit den Krankenkassen. Etwa 4.000 Transplantationen finden im Jahr in Deutschland statt. 12.000 Kranke stehen auf der Warteliste.
Es wird sozusagen vom Tod auf der Warteliste gesprochen und das bedeutet, dass Menschen nicht sterben, weil sie ein Organversagen haben, sondern sie sterben im Prinzip wegen anderen Menschen, die nicht bereit sind, ihre Organe zu spenden. Also im Prinzip an mangelnder Empathie und mangelnder Bereitschaft, sich solidarisch zu zeigen.
Aber ein Organ ist keine Pille, sondern eine außerordentliche Körpergabe, sagt die Duisburger Soziologin.
Wir erleben, dass es über Organspende keine Aufklärung gibt im Sinne einer Perspektivenvielfalt, sondern Organspende als Inbegriff des Guten inszeniert werden. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass sich die Debatte nicht auf die Frage, ist das gut oder ist das schlecht, einengt. Und nicht immer so eine Entweder-Oder-Logik, sondern dass man die Perspektive tatsächlich erweitert und viel mehr Fragen stellt. Also zum Beispiel auch, wie verändern sich Sterberituale? Oder was bedeutet das eigentlich, dass die Lebendorganspende ausgeweitet wird?
Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung konzentriert ihre derzeitige große Kampagne Organpate nur auf den Organmangel und die Spendebereitschaft. Dabei gibt es auch wissenschaftlich ernstzunehmende neue Zweifel, zum Beispiel am Hirntodkonzept, erklärt der Medizinethiker und Krankenhausleiter Stefan Sahm.
Man ging damals davon aus, dass die Funktion der Integration des Organismus eine Leistung des Gehirnes ist. Und nun zeigt die zunehmende Beobachtung der Fälle und die wissenschaftliche Forschung, dass diese Integration eine Leistung ist, die aus dem Organismus als Ganzes kommt und eben nicht alleine aus dem Gehirn. Was man an einigen Beispielen illustrieren kann, etwa, dass hirntote Frauen Kinder gebären können, hirntote Kinder wachsen proportioniert, auch die Verdauung funktioniert, der Herzschlag passt sich dem Fieber an, die Abwehr funktioniert, die Ausscheidung geht weiter. Das sind alles Integrationsleistungen, die es uns schwierig machen, den Hirntod als totes Menschen wissenschaftlich zu begründen.
Eine Dokumentation der aktuellen wissenschaftlichen Untersuchungen in den USA kommt zu dem Schluss, dass eine naturwissenschaftliche Begründung des Hirntodes nicht länger gerechtfertigt ist. Es handle sich eher um Sterbende als um Tote.
Da sah er, wie tausend und tausend Lichter in unübersehbaren Reihen brannten. Siehst du, sprach der Tod, das sind die Lebenslichter der Menschen. Zeige mir mein Lebenslicht, sagte der Arzt und meinte, es wäre noch recht groß. Der Tod deutete auf ein kleines Endchen, das eben auszugehen drohte. Das Stückchen fiel um und verlosch. Alsbald sank der Arzt zu Boden und war nun selbst in die Hand des Todes geraten.
Gehvatertod versteht sich nicht mehr von allein. Es braucht Expertenwissen, um ihn zu erkennen. Und es gibt neue Zweifel, ob der Hirntod überhaupt der Tod eines Menschen ist. Gleichzeitig können Mediziner todkranken Menschen mit den Organen Hirntoter neue Lebenschancen schenken. Der Gesetzgeber wird vermutlich noch in diesem Jahr entscheiden, dass wir eine Pflicht haben, uns zur Organspende zu erklären. Wie werden Sie entscheiden?
Ich habe mir schon gedacht, dass Sie mich das fragen könnten. Ja, ich habe schon einen Ausweis, aber ich sage nicht, was drin steht.
Im Zeitzeichen erinnerten Anja und Doris Arp an die Ausgabe der ersten Organspendeausweise am 3. November 1971. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.